Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Sieben Wochen sind seit den Landtagswahlen in Sachsen vergangen. Die Zeichen scheinen auf Schwarz-Grün-Rot zu stehen. Heute haben jedenfalls die konkreten Koalitionsverhandlungen für eine mögliche Kenia-Koalition begonnen. Wir sprechen darüber im Laufe der Sendung mit unserem Landeskorrespondenten in Sachsen. Das Land Berlin diskutiert derzeit kontrovers über den beschlossenen und erstmals eingeführten Mietendeckel. Wir wollen aber auf ein anderes Thema blicken, bei dem Berlin auch quasi federführend ist. Seit vielen Jahren werden dort nämlich gezielt Azubis mit Migrationshintergrund für den öffentlichen Dienst angeworben. Und da ist die Bundeshauptstadt besonders erfolgreich. Und wir schildern Eindrücke von einer großen Antiterrorübung zwischen Bundeswehr und Polizei an diesem Wochenende in Baden-Württemberg. Mindestens jede vierte Person in Deutschland hat eine Migrationsgeschichte, sei es, weil sie selbst oder die Eltern oder die Großeltern eingewandert sind. Das spiegelt sich allerdings längst nicht in allen Arbeitsbereichen wider. Im öffentlichen Dienst zum Beispiel gibt es nur etwa 10% Beschäftigte mit Migrationshintergrund, aber der Schnitt fällt in Berlin zumindest höher aus. Was auch daran liegt, dass man dort seit vielen Jahren gezielt Azubis mit Migrationshintergrund für den öffentlichen Dienst begeistern will. Und das zeigt auch entsprechende Resultate, wie Claudia van Laak berichtet.
Sabine Karras leitet die Ausbildung im IT-Dienstleistungszentrum des Landes Berlin. Sie sagt einen erstaunlichen Satz. Weder der Schulabschluss noch die Noten sind für mich wichtig, wenn ich einen Azubi einstelle.
Unser Ziel ist am Ende, eine heterogene Ausbildungsgruppe zusammenzustellen. Also wir suchen jetzt nicht den Typ X, der hier möglicherweise in unser Haus passt, sondern wir wollen gerne ganz viele verschiedene junge Menschen haben, so wie es auch das Berliner Stadtbild abbildet, sage ich jetzt mal.
Die Berliner Stadtgesellschaft. Dazu gehören auch der Abiturient, dessen Eltern aus dem Libanon kommen, die türkischstämmige Frau mit Kopftuch und der junge Mann, dessen Mutter aus Großbritannien, der Vater aus Sri Lanka stammt. Sie alle arbeiten beim IT-Dienstleister des Landes Berlin, kurz ITDZ.
Ich bin Stefan Amadasinghe und ich mache eine Ausbildung als Fachinformatiker im ITDZ.
Ich heiße Samer Safan und mache eine Ausbildung im ITDZ Berlin.
Ich bin Hava Artan und ich mache eine Ausbildung im ITDZ Berlin.
Hava Artan ist bereits 32 Jahre alt, hat in der Türkei Informatik studiert. Trotzdem hat sie sich für eine Ausbildung entschieden. Fachinformatikerin für Systemintegration lautet die Berufsbezeichnung. Andere Arbeitgeber hätten sie abgelehnt, weil sie ein Kopftuch trage.
Das war hier gar kein Thema. Gegenteil, es wurde unterstützt wegen Frauenunterstützung und Migrationshintergrund, ja.
4 von 10 Azubis im IT-Dienstleistungszentrum haben ausländische Wurzeln. Das entspricht etwa dem Anteil an der Berliner Bevölkerung. Auch bei der Polizei, den landeseigenen Krankenhäusern, der Stadtreinigung, den Bezirksämtern steigt der Anteil von Azubis mit Einwanderergeschichte auf mittlerweile 28%. Das ist schon gut, aber es ist noch Luft nach oben, sagt Berlins Integrationsbeauftragte Katharina Nivijan.
Es ist vor allem auch ein ganz wichtiges Signal in die Verwaltung hinein, dass wir hier mehr Vielfalt brauchen, dass diese Menschen hier ihren Platz auch haben, weil das Zugehörigkeit schafft und eine Identifikation. Das brauchen wir, damit die Menschen sich tatsächlich mit dem Staat auch stärker identifizieren.
Die Vielfalt auf der Straße muss sich in den Verwaltungen abbilden. Davon ist die gebürtige Polin überzeugt, die seit einem halben Jahr Integrationsbeauftragte des Landes Berlin ist. Übrigens die erste mit ausländischen Wurzeln.
Es macht schon auch was aus, wenn ich zu einem Amt oder einer Behörde gehe und diesen Service erwarte und vielleicht auch eine Leistung bekomme oder eine Beratung in meiner Herkunftssprache.
Seit 10 Jahren bereits wirbt die Verwaltung in der Hauptstadt um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ausländischen Wurzeln. Berlin braucht dich, heißt die Kampagne, die sich sowohl an Arbeitgeber als auch an junge Leute richtet. Es gelte, Vorurteile auf beiden Seiten aufzubrechen, sagt Integrationsbeauftragte Nividjau. Für junge Migrantinnen und Migranten sei der öffentliche Dienst nicht Arbeitgeber Nummer 1.
Es fehlen Vorbilder. Es fehlen sowohl Vorbilder in der Peer Group, aber natürlich auch in der Familie. Wenn man selbst zugewandert ist, die eigenen Eltern natürlich hier nicht sozusagen unsere Verwaltung kennen, dann können sich die Jugendlichen nicht an ihren eigenen Eltern orientieren. Hinzu kommt, dass man in manchen Kulturen natürlich auch Vorbehalte gegen den Staat hat und dementsprechend gar nicht auf die Idee kommt, für den öffentlichen Dienst sich zu interessieren.
Umgekehrt bleibt dem öffentlichen Dienst gar nichts anderes übrig, als sich für diese Jugendlichen zu interessieren, sprich explizit, um sie zu werben. In den nächsten 3 Jahren werden in Berlin von rund 120.000 Verwaltungsmitarbeitern etwa 20.000 in den Ruhestand gehen. Behörden und Landesbetriebe brauchen also dringend Vorbilder wie Stefan Amadasinga, Hawa Artan oder Sama Safwan. Der 17-Jährige mit libanesischen Wurzeln wirbt bei seinen Freunden für eine Ausbildung beim IT-Dienstleister des Landes Berlin.
Das ist schon ziemlich cool, da wir hier auch sehr selbstständig sind. Man kann sich halt die Zeit so einteilen, dass man mal an einem Tag früher gehen kann und dafür an einem anderen Tag länger hier bleibt.
Auch Hawa Artan aus der Türkei ist ein Vorbild für Jüngere. Eine Broschüre über Ausbildungsberufe beim IT-Dienstleistungszentrum wirbt mit ihrem Porträt. Die Botschaft ist klar. Wir heißen auch Frauen mit Kopftuch willkommen.
Aus Berlin ein Bericht von Claudia von Laak. Dass die Bundeswehr in vielfacher Hinsicht in einem bescheidenen Zustand ist, das ist ein Dauerthema durchaus. Dazu gehört das Image und auch die Ausrüstung bzw. die Einsatzbereitschaft der Truppen. All das soll besser werden und in diesem Sinne stand am Wochenende eine umfangreiche Antiterrorübung in Städten am Kalten Markt in Baden-Württemberg an. Mit dabei war auch die Polizei und angesichts des Anschlags in Halle vor wenigen Tagen wurde die Bedeutung dieser Übung besonders hervorgehoben. Markus Pindur war für uns vor Ort.
Auf drei. Eins, zwei und drei.
Zwei Rettungspiloten und zwei Sanitäterinnen tragen einen Verletzten zum bereitstehenden Sanitätshubschrauber der Bundeswehr. Der Mann auf der Trage ist ein Statist, der im Rahmen der Antiterrorübung einen Schwerverletzten spielt, mit aufgemalter Wunde und zerrissenen Kleidern. Die Opfer des Terrorszenarios, dessen Eindämmung und Bewältigung geprobt wird, werden von 300 Polizeischülern dargestellt. Der Bundeswehrhubschrauber ist für Notfalleinsätze voll intensivmedizinisch ausgerüstet und an Bord ist auch ein Notarzt. Auf den grünen Tarnanstrich ist ein orange-leuchtfarbenes Feld lackiert. Darauf steht in großen Buchstaben SAR, Search and Rescue. 2 Minuten später ist der Verletzte eingeladen und der Hubschrauber macht sich auf den Weg. Ganz realitätsnah fliegt er ein Krankenhaus in der Umgebung an in Sigmaringen, das über Funk benachrichtigt wird und sich auf die spezifischen Verletzungen des Terroropfers einrichten kann. »2500 Einsatzkräfte nehmen an der Übung zur Terrorismusabwehr auf dem Truppenübungsplatz Heuberg auf der Schwäbischen Alb teil. Polizisten, Zivilschutzkräfte von einem halben Dutzend Hilfsorganisationen und auch 270 Bundeswehrsoldaten. Simuliert wird ein Autobombenanschlag in der Konstanzer Innenstadt. Schüsse fallen, es gibt Tote und Schwerverletzte. Die ersten Polizeikräfte versuchen in unübersichtlicher Lage, die Terroristen zu lokalisieren. Sie fordern Spezialeinsatzkommandos an. Diese sollen die Täter dingfest machen. Währenddessen wird klar, dass es über 100 Verletzte gegeben hat. Zivile Helfer bauen in Windeseile eine Verletztenstation zur Erstversorgung auf. Jens Stingel vom Roten Kreuz hat das medizinische Personal um sich geschart.
Ich habe gerade die Notärzte hier ein bisschen eingewiesen in die Ersttriage, wenn die Patienten reinkommen, wie das abläuft. und wie das technisch dann mehr oder minder funktionieren muss. Das geht folgendermaßen vonstatten. Die Verletzten kommen quasi vom Schadensgebiet, werden hier im sogenannten Verletzten-Sammelstelle aufgenommen, werden ärztlich nochmal gesichtet und werden dann in Kategorien eingeteilt, rot, gelb, grün, je nach Schweregrad der Verletzung und dann dementsprechend auch weiter versorgt.
Das muss reibungslos funktionieren, damit gewährleistet ist, dass Schwerverletzte zuerst versorgt werden und schnell in die Krankenhäuser verlegt werden können. Das Zusammenspiel aller Einsatzkräfte soll geübt werden. Dabei ist der Umfang dieser Übung einmalig. Vom ersten Alarm über die Identifizierung und Bekämpfung der Täter bis zur Erstversorgung der Verletzten und schließlich zum Rettungsflug. Das alles muss nicht nur geprobt werden, sondern auch aufeinander abgestimmt sein. Bereits vor 2 Jahren hat man einen Probelauf dieser Übung gemacht. Daraus hat man gelernt, was nicht so reibungslos läuft, so Renato Gigliotti, Pressesprecher des baden-württembergischen Innenministeriums.
Es war so, dass wir natürlich bei dieser Übung feststellen mussten, dass wir bei Polizei und Bundeswehr unterschiedliches Vokabular hatten. Deswegen ist in der Folge zum Beispiel ein Glossar entstanden, bei der wir jetzt die Sprache sozusagen aufeinander abgestimmt haben. Wir haben feststellen müssen, dass bestimmte Kommunikationswege unterschiedlich sind. Die wurden jetzt in den letzten 2 Jahren synchronisiert. Und alles das wird natürlich jetzt auch beübt, ob es denn auch so ist.
Die Polizei fordert im Terrorszenario die Hilfe der Bundeswehr an. Ein Transportpanzer Fuchs und ein Radpanzer vom Typ Boxer rollen in der Übung heran, um Verletzte aus der Gefahrenzone zu bringen. Der Einsatz der Bundeswehr im Inland ist im Grundgesetz streng geregelt und darf nur auf eindeutige Bitten der Länder und unter dem Kommando der Landespolizeien stattfinden. Während der Übung sichern Soldaten unter anderem die Sammelstelle der Verletzten und helfen bei der Sprengstoffentschärfung. Die Rolle der Bundeswehr sei klar definiert, so Oberstleutnant Markus Kirchenbauer, Leiter der Informationsarbeit im Bundeswehrkommando Baden-Württemberg. Die Bundeswehr dürfe nur nach rechtlicher Prüfung eingesetzt werden, weil sie über bestimmte Fähigkeiten verfüge, die die Polizei so nicht habe.
Das sind zum einen geschützte Transportfahrzeuge, die die Polizei in der Menge nicht hat. Die geschützten Transportfahrzeuge können für 2 Zwecke genutzt werden. Einmal zum Transport von Personal in dem Szenario Polizeikräfte, die geschützt in die Gefahrenzone gebracht werden können. Zum anderen das geschützte Transportfahrzeug Boxer in der Sanitätsversion, das Verletzte aus der Gefahrenzone herausbringen kann und dort dann im sicheren Bereich an die zivilen Rettungskräfte übergibt.
Es war der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel, der die Terrorabwehrübung vor 2 Jahren in die Wege geleitet hatte. Auch er betont, dass das Kommando bei der Übung wie auch im Ernstfall eindeutig bei der baden-württembergischen Landespolizei liege.
Nun, zunächst einmal haben wir natürlich einen Rechtsrahmen, der insbesondere vorgegeben wird durch unsere Verfassung, durch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Daran halten wir uns selbstverständlich auf Punkt und Komma. Und zum Zweiten ist es einfach wahr, dass es Großschadenslagen, dass es terroristische Anschlagsszenarien gibt, in denen die Polizei allein mit ihrer Expertise, allein mit ihren technischen Möglichkeiten überfordert wäre. Und meine ganze Überzeugung ist, im Ernstfall wird das nur funktionieren, wenn wir das vorher einmal geübt haben. Und deswegen ist es richtig, dass wir diese einmalig große Übung jetzt in Baden-Württemberg gemacht haben.
Terroristische Bedrohungslagen gibt es immer wieder. Und sie sind sehr unterschiedlicher Natur, so Thomas Strobel.
Wir sind im Fokus des islamistischen Terrors. Und wir müssen auch ansonsten an Lagen denken, die eigentlich unvorstellbar sind. Schauen Sie, in der vergangenen Woche hat ein fanatischer Antisemit seinen irrationalen Hass ausgelebt, auf eine Synagoge geschossen, willkürlich Menschen ermordet. Wenn Sie mich vor einigen Jahren gefragt hätten, ob in Deutschland wieder auf Synagogen geschossen wird, hätte ich mir das schwer vorstellen können. Und Halle wirkt bei mir auch schon noch nach und zeigt, wie wichtig es ist, dass wir uns auch auf Situationen vorbereiten, an die wir am liebsten gar nicht denken mögen.
Eine Reportage war das aus Baden-Württemberg von unserem Korrespondenten für Sicherheitspolitik, von Markus Pindur. Nach den Landtagswahlen in Sachsen, die am 1. September stattfanden, zeichnete sich ziemlich schnell ab, dass eine sogenannte Kenia-Koalition die wohl einzige, einigermaßen stabile Regierungsoption sein würde, wenn man denn die AfD außen vor lassen wollte. Die Sondierungen haben CDU, Grüne und SPD dann auch relativ zügig abgeschlossen. Seit heute Vormittag laufen nun die offiziellen Koalitionsverhandlungen. Die beobachtet für uns unser Korrespondent Bastian Brandau. Wie war denn der Auftakt heute?
Ja, die Stimmung war auch heute betont gut. Schon während der Sondierungen hat man das eben auch unterlegt, dass man sich persönlich gut verstehe da bei den Spitzenpolitikern. Und auch während dieser Gespräche, die mehrere Wochen andauerten, da drang nichts nach außen. Man präsentierte sich mit großer Einigkeit. Und heute herrschte darüber Zufriedenheit, dass alle drei Parteien sich dafür ausgesprochen hatten, in den vergangenen Wochen jetzt tatsächlich nach den Sondierungen diese Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU sprach von einem positiven Zeichen und betonte nochmal das persönliche Vertrauen. Jetzt gehe es darum, alles möglichst konkret zu machen. Das sei wichtig, um Streit zu vermeiden. Die Grünen wiesen nochmal darauf hin, dass man auf dem Parteitag vor einer Woche lange diskutiert habe, eben auch mit einer großen Mehrheit für die Aufnahme von Koalitionsgesprächen gestimmt, aber eben auch mit dem Auftrag, konkrete Dinge zu erreichen. Jetzt in den Verhandlungen und Katja Mayer, die Spitzenkandidatin der Grünen, sprach von einem Narrativ, das man jetzt finden wolle. Da gehe es um Generationen- und Geschlechtergerechtigkeit, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, um ein weltoffenes Sachsen. Man stehe gemeinsam gegen Rechtsextremismus in dieser Koalitionsrunde, in dieser Verhandlungsrunde. Und Martin Dulich von der SPD sagte, es gehe darum, soziale und kulturelle Spaltungen in Sachsen zu überwinden. Er wünsche sich konkrete Solidaritätserlebnisse hier in Sachsen. Das Ziel sei es, so Ministerpräsident Kretschmer, in den kommenden fünf Jahren stabil und ohne vermeidbaren Streit zu regieren. Denn das ist auch klar, die Koalition, wenn sie denn kommt, das ist keine Liebesheirat. Michael Kretschmer sagte, der schwierigste Teil, der komme eben jetzt.
Dann schauen wir doch mal auf diesen schwierigen Teil. Welche Knackpunkte gibt es denn thematisch und wie schwierig wird es dir auszuräumen?
Ja, darum ging es heute tatsächlich weniger, aber diese großen Knackpunkte, die liegen auf der Hand. Das Größte dürfte die Klimapolitik sein. Sachsen ist dabei, seine eigenen und auch die Klimaziele des Bundes weit zu verfehlen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien, der stagnierte zuletzt unter Schwarz-Rot. Die CDU hat lange an der Kohle festgehalten. Jetzt verweist man auf den gemeinsamen Kohlekompromiss. Und die Grünen sagen, allein wenn man sich daran hält, dann müssten die Anstrengungen vervielfacht werden. Michael Kretschmer betonte heute die Grundziele aus seiner Partei wie Nachhaltigkeit, Bewahrung der Schöpfung, also alles, was auch im Prinzip in Richtung Umwelt geht. Aber dann gibt es auch einen Streitpunkt, zum Beispiel dieses Geld aus diesem Kohlestrukturförderung, diese Milliarden, die hier kommen werden. Wie will man das einsetzen? Die CDU zum Beispiel will Autobahnen bauen, auch ausbauen. Das lehnen die Grünen bisher ab. Das ist ein Knackpunkt. Da dürfte es interessant werden, wie man sich da einigt, eben so wie beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Dann die Frage nach dem längeren gemeinsamen Lernen. In Sachsen herrscht ja eine strikte Trennung nach Klasse 4. Derzeit gibt es einen Volksantrag, der im Landtag behandelt wird. Und den haben SPD, Grüne und Linke unterstützt im Landtag. Und jetzt will man eben einen Weg finden, diesen Anliegen des gemeinsamen längeren Lernens im leistungsfähigen sächsischen Schulsystem, wie es heißt, in diesem Sondierungspapier unterzubringen. Ja, und dann geht es um das Polizeigesetz. Da klagen die Grünen gegen das von Schwarz-Rot verabschiedete Polizeigesetz. Auch da ist für mich noch völlig offen, wie man sich da einigen wird. Das also soll in den nächsten Wochen hier entschieden werden.
Und selbst wenn man sich dann einigt unter den Spitzenleuten der Parteien, dann sollen ja bei Grünen und SPD, dann soll ja dann die Basis noch zustimmen. Und wie groß ist denn die Gefahr, dass diese dann Nein sagt zu dem allem?
Das ist durchaus denkbar. Also bei der CDU ist es der Parteitag. Michael Kretschmer sagte heute, bei Ihnen gehe es immer relativ schnell. Aber zum Beispiel hat Martin Dulich von der SPD heute nochmal darauf hingewiesen, hier diskutieren drei Parteien. Viel Aufmerksamkeit zieht sich im Moment auf ja, die Partnerschaft, diese neue Partnerschaft zwischen Grünen und CDU, die sich ja hier bisher wirklich ablehnend gegenüberstehen. Also diese Ablehnung ist sowohl bei SPD und Grünen möglich, denn auch bei der grünen Basis gibt es zum Beispiel durchaus Unmut über die Kompromisse, die man jetzt in einer Koalition natürlich eingehen müsste. Und ich sage, dass die politische Kultur bei CDU und Grünen, die ist bisher weit voneinander entfernt. Aber es gab eben diese große Mehrheit bei den Grünen. Und ob die grüne Basis letztendlich zustimmt, das hängt entscheidend von den Ergebnissen ab. Zum Beispiel, ob in diesem Koalitionsvertrag steht, dass keine weiteren Dörfer abgebaggert werden. Das zum Beispiel ist Voraussetzung für die Koalition. Aber allen ist auch klar, wenn es eben diese Koalition nicht gibt, das hatten Sie ja auch in der Anmoderation gesagt, dann wird es eben schwierig, irgendwie anders zu regieren. Dann käme doch wieder eine Minderheitsregierung oder gar eine Zusammenarbeit mit der AfD ins Spiel auf Seiten der CDU.
Das werden wir dann bei Zeiten wieder aufgreifen und beobachten. Vielen Dank, Bastian Brandau, mit Informationen live aus Dresden. Und das war's mit Deutschland heute für den heutigen Montag. Am Mikrofon war für Sie Peter Sawicki. Schönen Tag wünsche ich Ihnen.